Ja, und da bin ich, Hartmut Georg, Pastor der FEG in Langen. Ich bin noch nie hier, zumindest zum Gottesdienst hier gewesen, zum allerersten Mal. Ich bin froh, dass die Kanzel hier geblieben ist, die ist exzellent. Da kann ich mich besser ausbreiten als auf meiner eigenen in Langen. Wir haben heute einen Bibeltext vor uns. Vielleicht noch zwei Sätze zu mir. Ich bin verheiratet, meine Frau ist Lehrerin in der christlichen Schule in Darmstadt. Wir haben zwei erwachsene Kinder, die beide studieren, oder der eine ist jetzt gerade fertig. Ja, und man gewöhnt sich als Eltern, sagen wir mal, ohne Kinder dann auch wieder ganz gut ein. Das muss man allerdings auch wieder lernen. Wir haben einen Bibelabschnitt vor uns, oder vielleicht haben Sie es in den Hauskreisen schon hinter sich. Lukas 14. Und das ist die Überschrift: Können wir Rettung nicht billiger anbieten? Ich hoffe, das stimmt. War das in der letzten Woche dran in den Hauskreisen oder ist es in der kommenden Woche dran? Bitte? Es kommt noch. Oh, jetzt nehme ich Dinge vorweg. Gucken wir mal. Aber man kann das eine oder andere ja vertiefen. Können wir Rettung nicht billiger anbieten? Stellt euch vor, ab Vers 28, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er da nicht vorher die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Die Leute würden ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Salz ist lebensnotwendig, aber wenn das Salz fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es taugt nicht einmal als Dünger. Man muss es wegwerfen. Hört genau auf das, was ich euch sage. Ein Jude schwärmt von Israel in Israel. Er sagt, in Israel kann jeder ein kleines Vermögen machen. Und der amerikanische Jude, der zu Besuch ist, fragt, ja, und auf welche Weise? Macht mich neugierig. Da sagt der andere, ganz einfach, man muss nur mit einem Großen nach Israel kommen. Mit einem großen Vermögen, dann kann man es klein machen. Leider passiert das nicht nur in Israel so, sondern die Börse lässt grüßen überall auf der ganzen Welt. Wer dorthin geht, muss die Kosten überschlagen. Aber nicht nur. Man muss generell Kosten überschlagen. Mit der ersten Investition sind nicht alle Kosten abgedeckt. Es gibt überall sogenannte Folgekosten. Nehmen wir nur ein Beispiel, Handys. Vor Jahren gab es die für 0 Euro irgendwo im Shop zu kaufen. Ist toll, wenn man sich so ein Ding holt. Man kauft es ja noch nicht. Heute sagt man holt sich ein Handy. Aber kann man auch in Monat 20 noch Gebühren und Gespeiche bezahlen? Wie viele junge Leute haben sich verkalkuliert, weil sie nur die 0 Euro gesehen haben? Ein Auto mit heute so riesigem Rabatt anschaffen ist natürlich super. Ich vermute, es gibt einige Neuwagenbesitzer in der Gemeinde. Das macht mobil. Und es gibt ein großes Stück Freiheit. Aber wenn man so ein Auto kauft, was sind die Folgekosten? Steuern, Versicherungen und dann natürlich das viele Benzin. Kann ich das schultern? Jesus nennt hier auch was ganz Konkretes, die Investition in einen Turmfundament. Die Frage ist, wenn jemand sagt, ich will einen tollen Turm bauen und hat jetzt das Fundament gebaut, kann er auch morgen noch weiterbauen? Kann er auch morgen noch weiterbauen? Die Folgen sind zu überschlagen. Wird er da nicht vorher die Kosten überschlagen? So heißt es hier, was Jesus sagt. Aber sie sind auch zu überschlagen, wenn es um Jesus selbst geht. Wer zum Glauben kommt, bekommt von jetzt auf gleich die wunderbarsten Verheißungen, die es gibt. Er hat in Jesus das außerordentlich wertvolle Recht, Gottes Kind zu sein und sich auch zu fühlen, so zu fühlen als ein Kind Gottes, von Gott im Tiefsten mit allem geliebt und respektiert. Aber die Verse stehen, haben wir eben nicht gelesen. Es wird kurz vorher in Vers 25, 26 berichtet. Also wir sind bei Lukas 14, 25, 26. Jesus hat viele, viele Leute, die ihm nachfolgen. Oder soll ich besser sagen, die ihm nachlaufen. Die mitlaufen. Und er fragt alle, alle, die so mitlaufen, bedenkt ihr eigentlich die Folgekosten, die Nachfolgekosten? Können wir Rettung nicht billiger anbieten? Gut, wenn wir an das Stichwort Gnade denken, Gnade Gottes ist umsonst zu haben. Aber sie ist deshalb keine billige Gnade, wie man das manchmal so sagt, die man so einfach verschleudert. Im Gegenteil, die Gnade Gottes hat ihn etwas gekostet. Seinen Sohn gekostet. Den hat er sich vom Herzen gerungen. Und er ist Mensch geworden, hat alles Leid der Menschen erduldet. Er hat geschwitzt und gestöhnt und geblutet am Kreuz für dich und mich. Das bedeutet Gnade Gottes. Es war wahnsinnig teuer. Keine billige Gnade. Diese und keine andere Gnade möchte ich verkündigen, haben wir insgesamt zu verkündigen. Rettung ist nicht billig zu haben, weil die Gnade teuer erkauft war. Und wenn wir Menschen einladen zum Glauben, dann kann es sein, dass wir einladen und sagen, komm, das ist doch ganz einfach, Christ zu werden, Gnade anzunehmen. Aber geschieht das nicht manchmal nach dem Motto, heile, heile Gänschen, ist bald wieder gut? Oder es kostet doch gar nichts, wenn du die Gnade annimmst. Es wäre viel zu billig und auch viel zu wenig. Nur Gnade rettet und schafft was Neues, nicht Werke. Aber die Gnade will ans Werk, in uns. Was daraus folgt, ich schicke das jetzt mal vorweg, im Blick jetzt auf zwei unterschiedliche Situationen. An diesen beiden Stellen müssen wir uns fragen. Zum Beispiel erstens, wenn wir Leute vor die Entscheidung stellen, Jesus zu folgen oder nicht. Wir müssen ihnen als Gesprächspartner etwas mitgeben. Das ist nämlich nach einem wunderbaren Anfang mit Jesus auch Durststrecken geben kann. Nach der Erfahrung der Gnade gibt es auch mal Zeiten, wo wir vielleicht gar nicht so genau darauf schauen. Es wird Durchstrecken geben, die unweigerlich kommen werden. Und ich sage auch, sie müssen kommen. Man kann Gott zwar auch dort erfahren. Aber die Frage ist, ist von Anfang an klar, wenn wir Leuten etwas erzählen von Jesus, dass Christsein auch solche Durchstrecken einkalkulieren muss. Ja, noch mehr. Sogar Nachteile, dass man Nachteile in Kauf nehmen muss. Oder dass man Widerstand in Kauf nehmen muss. Nehmen wir Dinge aus der Politik. Wenn ich den Seelsorgerkongress oder Christiwelt sehe, in Seelsorgerkongress in Kassel, wie ein Herr Volker Beck aus Berlin da Widerstand gegen genommen hat, dann wissen wir, wo der Wind bläst als Christen. Oder wenn das ZDF uns Evangelikale in die Nähe der islamistischen Terroristen steckt, dann wissen wir, wo der Wind bläst. Er bläst uns mitten ins Gesicht und man muss es sagen, Leute, wer mit Jesus lebt, der hat das Beste, was er hat. Aber der Wind kann blasen. Von vorne. Das geht so weit, dass für manche Christen das Leben gefährdet ist, wenn sie Christen werden. Die Frage ist, weißt du das für dich selbst, wenn du angefangen hast, mit Gott zu leben oder gerade davor bist? Und sagen wir es als Leute, die missionarisch unterwegs sind, anderen so klipp und klar? Nachfolge hat Nachfolgekosten. Und der zweite Punkt ist ein ganz anderer und der spielt sich in Ihrem und in meinem Leben ab. Wenn Sie Jesus nachfolgen, wenn Sie Jesus kennengelernt haben und vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte lang mit ihm unterwegs sind, dann müssen wir auch manchmal aufpassen. Aufpassen, dass wir das Evangelium nicht anpassen. In unserer Küche hängt seit Wochen ein Spruch, der lautet so: Glauben ist das Vertrauen. Dass Gott es letztlich mit uns gut machen muss, wenn alles zerbricht, was ich für meine Lieben erträumt habe. Nochmal, Glauben ist das Vertrauen, dass Gott es letztlich gut mit uns machen wird, wenn alles zerbricht, was ich für meine Lieben erträumt habe. Der Spruch an sich klingt schon ganz gut, aber manchmal ist man noch nicht bei dieser Einsicht. Die muss manchmal auch erfahren und auch erlitten werden, bevor man sie wirklich für sich in Anspruch nimmt. Was machen wir, wenn Träume zerbrechen? Was machen wir, wenn wir einen Gedanken hatten mit Menschen, die wir vor Gott bringen, dass er endlich Gott findet? Und das Ganze wird nichts. Was machen wir, wenn wir uns die Zukunft erträumen und Stück um Stück bröckelt dieses Bild, dieses Traumbild weg? Wenn wir dann plötzlich den Eindruck haben, ja, mit Jesus bringt es ja auch nichts mehr. Werfen wir dann den Glauben weg? Beispiel dazu noch. Ein Missionsleiter berichtet vor kurzem von seinen jungen Missionaren, die sich von Gott großartig berufen wussten. Ich zitiere: In vielen Einsatzländern ist der Alltag aufwendig. Es gibt keinen Großmarkt, in dem man günstig einkaufen kann, keine zuverlässigen Verkehrsmittel, keine effizienten Behörden, aufrichtige Händler, unbestechliche Beamten, dafür aber ein forderndes Klima, Staub, verpestete Luft in Städten, extremer Verkehrslärm, 24 Stunden am Tag und Besuch zu Hause, Kakerlaken, Flöhe, Krankheiten. Und er sagt, oft sind es die kleinen Mühen des Alltags, die müde machen. Oft sind es die kleinen Mühen des Alltags, die müde machen. Haben Sie und ich die Kosten überschlagen? Kalkulieren wir Schwierigkeiten ein, Enttäuschungen ein, auch den Eindruck, jetzt hat aber Jesus offenbar mich nicht gehört, als ich jetzt gebetet habe. Trägt dann unsere Beziehung zu Jesus noch? Hält sie durch? Das sind immer diese Punkte, wenn wir irgendwo in der Krise sind, wo wir genau das fragen. Wie ist das mit den Kosten? Sind sie mir nicht am Ende doch zu hoch? Worte von Dietrich Bonhoeffer können helfen. Er hat gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Oder Worte von David können helfen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das finstere Tal wird nicht erspart. Dem David jedenfalls nicht. Vielleicht ihnen, aber David nicht. Oder Worte von Jesus können helfen. Macht euch nicht zum Gespött der Leute, dass ihr die Folgekosten nicht mehr im Blick habt. Und er bringt dann noch ein Beispiel. Stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König einen Krieg ziehen. Wird er da nicht vorher mit seinen Beratern überlegen? Ein Beispiel mitten aus dem Leben, nicht ihres und meines, sondern der High Society. Wie ein König, wie ein Feldherr, der dann sieht, dass der andere möglicherweise viel, viel mehr Truppen hat und ich nur halb so viel oder noch weniger, der muss damit rechnen, dass er eine Niederlage kassiert und mit Frieden überhaupt nichts wird. Dass er sogar sein eigenes Leben riskiert. Also, das Normale ist, sagt Jesus, er überlegt doch vorher, schickt seine Berater zu sich oder lässt schicken zu sich und schickt seine Diplomaten raus, ob sie nicht irgendwie das hinkriegen, dass es gar nicht zum Krieg kommt. Er wird alles dran setzen, dass er ja keine böse Niederlage erleidet. Es könnte ihn nämlich alles kosten. Bei Gericht, wir kennen das im Kleinen, gibt es das auch. Außer- oder vorgerichtliche Einigung. Manchmal bittere Dinge. Aber trotzdem gelegentlich das Beste, was es gibt. Jesus gebraucht dieses Beispiel wohl auch dafür, dass man seinen gesunden Menschenverstand gebrauchen soll. Ja, benutzen muss. Die Frage ist, haben wir solch klugen Verstand? Sind wir klug genug, tragfähige Kompromisse einzugehen und auch wirklich dazu zu stehen? Und haben wir Berater, Geschwister an der Seite, die uns guten Rat geben? Nicht jeder Rat ist gleich viel wert, auch in einer Gemeinde nicht. Haben wir Menschen mit Sachverstand, mit Lebensweisheit, mit Erfahrung neben uns, die uns in speziellen Fragen wirklich helfen können? Man darf im Glauben, um nochmal auf die Überschrift zu kommen, können wir die Rettung nicht billiger angehen. Man darf im Glauben, wenn es um grundsätzliche, inhaltliche, biblische Aussagen geht, keine faulen Kompromisse machen. Es gehört Klarheit und Mut auch in unserer Gesellschaft, auch in unserer geistlichen Gesellschaft, kirchlichen Landschaft, zu sagen, an wen wir glauben. Und auch da keine Abstriche machen. Aber manchmal so im Alltag ist schlichtweg kluges Denken gefragt und kluges Handeln. In welcher beruflichen Position man immer auch steckt. Wir können hoch angesiedelt sein, irgendwo in einer Firma. Wir können ein Rädchen von vielen sein. Klugheit ist für jeden gut. Wir brauchen es, nüchtern zu kalkulieren. Jesus lobt beispielsweise den treuen Verwalter. Er lobt die klugen Jungfrauen, die vorsichtig sind und vorsorgen. Sie wissen sich klug zu verhalten. Und Jesus lobt das. Jesus lobt großartiges Nachdenken und Überlegen. Deswegen, Nachdenken ist wichtig, auch im Nachfolgen. Es ist nicht immer so Augen zu und durch. Es reicht nicht, im Alltag unseres Glaubenslebens immer mit einem riesigen Glaubensmut wie David sich im Kampf gegen die Goliaths dieser Welt immer in den Kampf zu werfen. Es ist auch nicht immer eine Frage des Glaubens, dass ich jetzt irgendetwas mir erglauben muss. Im Gegenteil. Nachdenken ist gefragt. Und Jesus sagt, denk dir an die Folgekosten, an die Nachfolgekosten. Es gilt auch einzukalkulieren, dass wir schwach werden können. Jeder hat so von uns seine schwachen Stellen. Der eine an dieser, der andere an jener Stelle. Wir müssen einkalkulieren, dass Sünde in unser Leben hineindringen kann, uns wirklich lahmlegen kann. Und unser Zeugnis wird auf eine harte Probe gestellt. Die Frage ist, ob wir dann überhaupt noch fähig sind, von Jesus zu erzählen. Und, das ist das Allerwichtigste, habe ich die Folgekosten im Blick, dass, wenn ich mal gefallen bin, ich auch wieder aufstehen muss. Es geht nicht, in einer Opferhaltung zu bleiben und dann immer liegen zu bleiben. Es gehört zu den Nachfolgekosten, in der Kraft des Heiligen Geistes auch wieder aufzustehen. Und immer wieder auch zu beten, Herr, wie ist das mit meiner schwierigen Situation? Wie soll ich mich da verhalten? Wie soll es funktionieren? Ich weiß nicht, wie ich in diese Situation kommen konnte. Ist vielleicht Sünde da im Spiel? Ist meine Doofheit im Spiel? Ist vielleicht Misstrauen dir gegenüber im Spiel? Was auch immer. Herr, was ist dein Rat für mich? Und wer so aufrichtig Jesus fragt, der wird Antworten aus der Bibel bekommen und Gott wird eine Antwort in dein Herz geben. Gute Antworten, tragfähige, auch herausfordernde. Klug ist, wer am Anfang des Glaubenslebens darauf vorbereitet ist und es auch an jedem Punkt unterwegs klar hat. Nachfolge kostet was. Und wir brauchen am Anfang und auch überall, an allen Stellen unseres Lebens, unseres Glaubenslebens, die Gnade Gottes. Von der kommen wir hoffentlich nicht los. Auf unserem Weg mit Jesus haben wir sie stets nötig. Und dann hat es der letzte Satz, der dann auch noch kommt, Vers 33, es wirklich in sich, überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Da kommt noch ein Satz dahinter, der bringt das Ganze nochmal auf den Punkt. Haben wir den auch noch? Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Wer Jesus gehört, wer sich ihm zugeeignet hat, wer zu seinem Volk gehört, zu seiner Gemeinde gehört, gehört niemand anderem und nichts anderem. Kein anderer hat Anspruch auf dein Leben. Und nichts anderes, irgendwelche materiellen Dinge, haben Anspruch auf dein Leben. Auch keine Ideologie. Aber wie es der Teufel so will, und das ist hier wirklich doppeldeutig, immer wieder drängen Menschen, Personen, irgendwelche Ideologien, irgendwelche Besitzgüter in unser Leben und wollen uns bestimmen. Sie machen uns Jesus in unserem Leben in uns streitig. Sagen, Jesus ist nicht so wichtig. Schau, ich habe hier was ganz Tolles. Ich biete dir hier was viel Schöneres. Und jeder von uns ist auf seine Weise gefährdet. Jesus vielleicht wichtig, aber guck mal, das Schöne. Toll. Und wir sind so dumm und geben manchmal nach. Ob ihr wirklich bereit seid, nee, ist noch nicht so weit. Ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen, sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Die Frage ist, können wir loslassen? Können wir die Dinge wirklich bannen aus unserem Leben? Wahrscheinlich ist das schwerer, als ich das hier vielleicht sage. Denn es gibt ja die vielen Schattierungen und das macht das Ganze ja auch nochmal schwierig, dass wir sagen, Jesus und das andere ist ja auch wichtig. Aber die Frage ist, was nimmt uns in Bann? Was bestimmt unser Denken? Was ist unser erster Gedanke morgens und was der letzte in der Nacht? Das ist dein Gott. Können wir loslassen? Den Besitz, das Geld, Vermögen, irgendwelche Lieblingsgedanken, die wir zu toll finden. Wie stark bestimmt uns das? Können wir unseren Besitz wirklich so ansehen, wie es gut ist für Christen? In einer Haltung, die der Apostel Paulus so sagt, haben, als hätten wir nicht. Der Besitzer der Deichmann-Kette, der Deichmann, Bruder in Christus, hat gesagt, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Seines Zeichen Millionär, aber Geld zählt bei ihm nicht. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Wir haben doch einen viel besseren Herrn. Wieso gleiten unsere Gedanken dann immer wieder mal ab? Das sind manchmal auch unsere Sorgen, die uns bestimmen, unsere innere Not. Wir leben ja in Deutschland, haben heute glücklicherweise mal wieder zu wählen, dürfen uns also unser Recht meines Erachtens nicht streitig machen, mitzubestimmen im Lande. Aber Deutschland ist und bleibt das Land der Bedenkenträger, in welcher Partei auch immer. Sind nur die Bedenken, heute sind natürlich auch die großen Versprecher da, aber in der Regel die großen Bedenkenträger überall. Manchmal hat man den Eindruck, je mehr Bedenken wir äußern, desto gescheiter und wichtiger fühlen wir uns. Kann es sein, dass wir manche Bedenken und manche Sorge einfach mal loslassen müssen? Alle eure Sorge werft auf ihn. So heißt es im ersten Petrusbrief, denn er sorgt für euch. Manchmal ganz leicht gesagt. Ich möchte es nicht leichtfertig hier hingesagt haben, ich habe meine eigenen Sorgen. Aber die Frage ist, bestimmen diese Sorgen dein Leben? Oder lebst du von der gnädigen Hand Gottes? Lebst du von Jesus? Können wir Sorgen loslassen? Ängste loslassen, Lieblingsgedanken, Wünsche, Träume loslassen. Wenn wir nämlich nicht loslassen, dann verspüren wir auch nicht die Loslösungskraft des Erlösers. Denn er hat wirklich Kraft, von Sünden zu entbinden, uns wirklich frei zu machen. Leben wir nicht überall auch die Gefangenschaften unseres Herzens. Und da will der Erlöser dran, Jesus. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Jetzt kommt noch ein Cartoon, der gerade eben schon mal auftauchte, war in dem neuen dran zu sehen. Ohne Worte. Der will durch diese Tür auf dem Weg zum Himmel. Was muss er machen? Was muss er tun? Was darf er tun? Ich zitiere nochmal das Wort vom Anfang. Ich aber, will auf den Herrn sehen, auf dem Weg mit ihm. Ich will die Kosten wahrnehmen, ich will die Nachfolgekosten sehen. Und manchmal ist es wichtig, einfach loszulassen, sich zu trennen oder es zumindest in einem völlig anderen Licht zu sehen. Nicht als Last. Da passt nur ein Mensch durch. Ein Mensch, der die Gnade Gottes annimmt und von dieser Gnade aus lebt.